Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.
Ich bin Markus Steen. Moin. Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag gibt's hier die besten Hamburg-Geschichten mit den verrücktesten Typen unserer Stadt. Um 12 Uhr stellen wir sie für euch online und ihr könnt euch sie dann ganz entspannt anhören, wann immer es euch passt. Sucht uns einfach mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast. Uns gibt's überall, wo es halt Podcasts gibt. Heide Ruh wird den meisten von euch wahrscheinlich nichts sagen. Heide Ruh liegt in Niedersachsen in der Nähe von Buchholz, mitten im Wald. Dahinter verbirgt sich die antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heide Ruh, in der sich schon in den 1920er Jahren Menschen getroffen haben, die Widerstand gegen die Nazis geleistet haben. Und in unserem ersten Teil der Themenwoche zu Heide Ruh geht es auch um den 100. Geburtstag dieses Erholungsheims. Bea Trampenau von der Begegnungsstätte Heide Ruh. Moin.
Moin.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Jubiläum.
Ja, danke.
Das ist ja was Besonderes, oder?
Das ist total was Besonderes.
Wie Sie feiern wollen, dazu kommen wir gleich noch. Vorher sollten wir vielleicht erstmal erklären, was überhaupt eine antifaschistische Begegnungsstätte ist.
Naja, eine ist schon mal zu allgemein. Es gibt leider nur noch so eine.
Ach, tatsächlich.
Also in der Weimarer Republik gibt es mehrere Häuser, die von der Arbeiterbewegung letztlich aufgebaut worden sind, als Bildungshäuser, als Treffhäuser und so weiter. Und Heide Ruh war eine Idee von einer kleinen kommunistischen Widerstandsgruppe hier aus Hamburg-Steinbeck, die so aus dem kommunistischen Jugendverband stammten. Da hat eine Familie eine Erbschaft gekriegt, die drei Söhne. Und die drei Söhne haben dann Geld gehabt und dann sind sie losgegangen und haben in der Lüneburger Heide, was ja so das Naherholungsgebiet für die Hamburger und Hamburgerinnen war, wo ja extra die Heidebahn gebaut worden ist und so weiter. Und wo viele, viele, viele am Wochenende mit einer Gitarre an die Lüneburger Heide gefahren sind. Und das nicht aufgefallen ist, sozusagen, wenn da noch andere junge Menschen dann sich auf einmal im Wald. Wir sind wirklich im Wald und zu der Zeit war auch in der ganzen Region nur ein Bauernhof. Also es war wirklich abgelegen, alleingelegen. Und ja, das ist gedacht gewesen, genau für das, was es letztlich geblieben ist, einmal zur Erholung, für Freizeit und zum anderen für strategische Gespräche und ohne Überwachung und so weiter und so fort.
Weil das so abgelegen war, war man damals sicher.
Genau, es war sicher, es war safe und das war genau auch deren Gedanken. Und diejenigen, die es gegründet haben, sind fast alle im Faschismus hingerichtet worden, ermordet worden.
Tatsächlich.
Also von unseren Gründern haben wenige überlebt. Also weil viele waren in der Abshagen-Bestlein-Jakob-Widerstandsgruppe, eine der größten Widerstandsgruppen, die wir hier in Norddeutschland hatten. Ja. Die ist 43, 44 aufgeflogen und ja, deswegen gibt es nicht nur den Bruch durch den Faschismus, die Familie ist enteignet worden in der Nazizeit, deswegen ist das ist Heide Ruh dann auch letztlich 1943 in Nazi-Verwaltung übergegangen. Wir haben aber ganz viel Glück gehabt, wir sind keine SS-Fortbildungs- oder sonst wie was geworden, sondern es ist als Gefolgschaftsheim für eine Hamburger Tiefbaufirma übergeben worden und der Mensch ist ein Mensch gewesen, der zwar in der NSDAP war, aber nur um seine Firma zu retten. Und das hat man dann bei der Rückabwicklung einfach mitgekriegt, das hat er unterstützt.
Sie sagen das jetzt so, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber fast schon lapidar. Haben Sie vielleicht nochmal so ein einzelnes Schicksal vor Augen, was das so ein bisschen plastisch macht, was die damals gemacht und auch gelitten haben?
Also die Familie Stender sind diese drei Brüder und die Geschichte ist auch am besten aufgeschrieben worden, weil der jüngste Bruder überlebt hat, weil er mit seiner Mutter nach England emigriert ist. Und der gute Mann ist 99 Jahre alt geworden und hat die Geschichte mit seiner Brüder an seine Tochter erzählt und die hat jetzt gerade, also vor 8 Jahren in Englisch die Gertigstraße 56 geschrieben, über eben halt hier die Familiengeschichte über die drei Brüder und das ist gut aufgeschrieben. Also Familie Stender, der 10-Jährige, 1926, damals 10-Jährige, ist eben halt nach England emigriert. Der eine ist in den Spanischen Bürgerkrieg gegangen. Ernst Stender ist hingerichtet worden. Ernst Stender ist als Strafbataillon 999 in Indonesien gefallen. Mhm. Mhm. Und Werner Stender ist ermordet worden. Für uns ist die Familie Jakob die wir am meisten erzählen, mhm. weil Franz Jakob, einer der Träger der Widerstandsgruppe, also Bestlein Absagen Jakob Widerstandsgruppe, Franz Jakob hingerichtet. Seine mhm. Frau Katharina Jakob ist in Hamburg die erste anerkannte Widerstandskämpferin. Oh. Mhm. Es gibt auch den Katharina Jakob Weg, ein mhm. ganz kleiner Weg, aber den gibt's mhm. in Hamburg. Katharina ist in Ravensbrück, war öfter inhaftiert, ist nach Ravensbrück, ist befreit worden und hat, wie viele andere auch, sich dann auch in Heideruh engagiert, mhm. war unsere Schriftführerin ganz, ganz lange. Ihre Tochter hat in Heideruh Ilse Jakob, das fast erste Berufsverbotsopfer in Hamburg. Mhm. Ilse Jakob hat sich in Heideruh engagiert, war aber auch einfach Erholungsgästin. Ihre Kinder, Katharina und Peter, haben laufen gelernt in Heideruh sozusagen. Ja. Und jetzt macht Katharina Jakob, also die Enkelin von Katharina Jakob, macht das Layout von unserem Programmheft. Okay. So. Also der Faden der Familie zieht sich durch mhm. bis heute und sie haben Spuren hinterlassen, sowohl als Urlauberin, mhm. also genau dieser Teil, wir nehmen es als Erholungsort, ja. als auch als Begegnungsstätte. Ilse Jakob hat 1958 die Geschwister-Scholl-Jugend mitgegründet mhm. Und war im Zusammenhang der Geschwister-Scholl-Jugend eben halt auch in Heideruh ganz, ganz engagiert. Sie hat 2014, 15 die Kinder des Widerstands in Heideruh mitgegründet. Mhm. Also da ziehen sich so Fäden durch. Mhm. Und jetzt bei der Jubiläumsfeier war der Sohn Peter Jakob mit seiner ganzen Familie. Mhm. Also das ist so eine Geschichte, die wir erzählen können, weil wir mit den ganzen Protagonistinnen der Familie mhm. eben halt auch Kontakt haben und sie wirklich ihre Spuren hinterlassen haben.
Wissen Sie eigentlich noch, wie die Widerstandskämpfer in Heideruh damals aufgeflogen sind oder verraten worden sind?
Nee, sind sie nicht.
Sondern?
Es ist durch die Enteignung der Familie einfach passiert. Ah. Heideruh selber hat mhm. keinen Kontakt gehabt, ist nicht aufgeflogen. Ah, okay. Aber es gehörte eben halt zu der Aberkennung der Bürgerrechte, gehörte mhm. immer ja auch die Enteignung.
Ja.
Und das ist ein Verwaltungsakt gewesen. Mhm. Und dann hat sich letztlich der Verpächter drum gekümmert, dass das Haus, was jetzt eben halt kein Eigentümer mehr hatte, mhm. wieder übergeben worden ist an eine andere Buchholzer Familie. Und später ist es über die Nazi-Verwaltung dann an dieses als Gefolgschaftsheim mhm. gemacht worden. In Heideruh gab es nachweislich bis heute, mhm. ganz komisch, bis heute sozusagen kein Eingriff durch Nazis mhm. oder mhm. später dann durch Verfassungsschutz oder so. Also mhm. weil wir haben ja noch eine dunkle Zeit, mhm. die nach dem Faschismus war.
Genau, aber daraus erklärt sich wahrscheinlich auch das Motto von Heideruh, damals, damit niemals geschehe was wieder.
Was gestern geschah.
Was gestern geschah, genau.
Also es lehnt an den Buchenwaldschwur an. Mhm. Also nach 45 ist dieses Haus aufgebaut worden von den Rotwinklern. Also die britische Armee hat ja, die befreiende Armee hat 45 ja ganz stark mit dem Komitee politisch Verfolgter zusammengearbeitet, ja. hat hier die ganze Entnazifizierung in Hamburg war letztlich in der Hand von Rotwinklern, also dem Zeichen der politisch Verfolgten. Und so war es auch mit Heideruh. Heideruh ist an das Komitee politisch Verfolgter übergeben worden mhm. und ist also ausschließlich gemacht worden von Menschen, die entweder im Untergrund waren
ja.
oder die eben halt aus den KZs befreit worden sind mhm. oder aus den Gefängnissen befreit worden sind, weil mhm. manche waren ja auch einfach im Gefängnis inhaftiert.
Ja, genau.
Und Und die haben Heideroo aufgebaut. Mhm. Da ist noch ein kleiner Switch in der Geschichte. Das Komitee wurde von der britischen Armee angefragt, ob sie 3 Kinderheime leiten würden, ja, für die Kinder, die in den Konzentrationslagern Neuengamme und Bergen-Belsen, mhm, befreit worden sind. Weil so eine britische Armee kann mit Kindern nichts, mit befreiten Kindern wenig anfangen. Mhm. Und das Komitee hat dann 3 Kinderheime erstmal geleitet, mhm, und zwar in Wentorf hier bei Hamburg, mhm, in Blankenese, das ist jetzt das Elsa-Landström-Haus, mhm, und in Steinbeck bei Buchholz, mhm, ist jetzt eingemeindet. Sie haben die Verantwortung übernommen und haben gesagt, ja, aber wir haben ja eben halt auch selber traumatisierte Kinder, mhm, und so weiter. Und wir haben vor allen Dingen kranke und auch traumatisierte Verfolgte. Klar. Und dann hat Heideroo eine ganz wirbelige Geschichte in den 40ern gehabt. Also wir waren letztlich 3 bis 4 Sachen, gleich zeitgleich oder versetzt. Okay. Es war das VVN-Kinderheim. Mhm. Also aus dem Komitee politisch Verfolgter ist die VVN geworden. Mhm. Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Das Kinderheim, jedes Kind eines Verfolgten sollte kostenfrei Urlaub machen können. Oh, dann aber auch für die Kinder, wo noch nicht klar ist, sind die Eltern noch da? Gibt es die, mhm, noch? Wo sind sie? Sind sie auf dem Rückweg? Mhm. Aus dem Untergrund und so weiter. Und für rückabgewickelte Adoption. Mhm. Also Nazis haben ja auch Kinder von Kommunisten und Kommunistinnen oder Sozialisten, Sozialistinnen, so sie blond und blauäugig waren, gerne in Nazi-Familien adoptiert. Mhm. Und natürlich mussten nach 45 die Adoption rückabgewickelt werden. Und das konnte zu so Situationen führen, wie eine Ravensbrück befreite Sozialistin trifft auf einen Hitlerjungen.
Ach, ja, klar.
Und dass das nicht unbedingt hier in den zerbombten Wohnungen in Hamburg dann stattfindet, mhm, dafür war dieses Kinderheim auch da, um die Annäherung zu machen. Das war das eine. Das zweite ist die Freie Deutsche Jugend. Mhm. Eine Organisation, die wir immer nur mit SED verbinden. Genau. Aber die Geschichte fängt einfach schlichtweg 10 Jahre eher an. Mhm. Im Exil haben sich Jugendliche zusammengefunden in Prag, in London, mhm, in Paris, zur Freien Deutschen Jugend, um der Welt zu zeigen, es gibt Deutsche, die keinen Faschismus und keinen Krieg wollen. Das ist die Freie Deutsche Jugend. Und ich finde das immer so wichtig, das zu erwähnen, weil...
Man kennt das nur aus der DDR, logisch.
Genau, es wird weggetan, dass, mhm, wir eine Organisation von jungen Menschen hatten, die der Welt zeigen wollten. Mhm. Also eigentlich gehört den Bundesverdienstkreuz oder was weiß ich, wie, mhm, am Goldenen Bande. und die haben die erste FDJ-Gruppe, von denen die dann zurückgekommen sind, hat sich in Hamburg gegründet. Nein. Und das erste Schulungshaus von denen war in Heideroo. Genau. Also das war dann nicht eher das Haus, sondern sie haben Wald gerodet, haben Zelte dort aufgebaut, aber die Anbindung, die Logistik, es haben viele Ausflüge dahin stattgefunden, es haben Jugendcamps stattgefunden, und zwar europäische.
Ja.
Ich hänge mich jetzt ein bisschen weit raus, wir wissen wirklich keine anderen. Die ersten Jugendcamps, wo von den besetzten Ländern junge Menschen hierher gekommen sind. Mhm. Also bevor diese ganze Europapolitik da angefangen hat in den 50ern, waren in Heideroo schon das Daniela Casanova Camp von der FIA, der Internationalen Widerstandsorganisation, oder einfach so organisiert, weil man sich kannte über die FDJ, das französische Partisanen, italienische Kämpfer einfach zusammengekommen sind in Heideroo zu Camps. Mhm. Und ich glaube wirklich, das waren die ersten in Deutschland. Okay. Das war die FDJ. Mhm. Und der dritte Punkt war eben halt die Erholung für die politisch Verfolgten. Also es war immer schon der Versuch, das Haus irgendwie so hinzukriegen, dass die traumatisierten Verfolgten dort auch schon sein können.
Ja.
Dann gab es unheimlich viele, die einfach Heideroo ist eine ehrenamtliche Geschichte, eine politisch ehrenamtliche Geschichte, die eben halt dieses Haus, also es gibt Bilder von der Küche, wo irgendwie 12 Frauen in der Küche stehen und auch für diese großen Camps und so weiter. Es gab damals nur dieses eine Haus und das, was wir heute Kantine nennen, das war das Kinderheim. Oh ja. Wir wissen teils gar nicht, wie die das hingekriegt haben.
Das glaube ich, da war ja bestimmt auch ganz viel Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg dann dabei. Und was man sich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig vorstellen kann, in den 50er Jahren wurden dann ja viele Organisationen, die sich gegen den Faschismus einsetzten, verboten.
Genau, also alle Organisationen, die Heideruhe getragen haben, sind verboten worden. Ja. Wie das kam, dass sie verboten worden sind.
Jetzt kann man sich ja heute, wie gesagt, kaum noch vorstellen.
Ja, also da mache ich mal den politischen Schwenker. Ne? Es ging ja ganz stark um die Auseinandersetzung der Militarisierung oder der Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland. Es war klar, 49, DDR, BRD, also die Teilung. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer da mehr forciert hat, dass es diese Teilung so gab. Ja. Aber es ging darum, den, ich sag mal, auch besetzenden Mächten, USA, England, Frankreich, darum, dass die Bundesrepublik ein sehr aufgeputschtes Zeichen gegen den Sozialismus ist. Ja. Und das ging nur mit Antikommunismus wieder. Also
Ja, Antikommunismus ist ja das eine, aber die haben ja die Gruppen verboten, die sich gegen den Faschismus einsetzen.
Ja, das war aber egal.
Nicht nur Kommunisten.
Nee, das waren nicht nur Kommunisten, aber die Basis war der Antikommunismus. Also die VVN ist das beste Beispiel. Okay. Es startete mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD zur VVN. Mhm. Mein Großvater war Sozialdemokrat, mein Vater Kommunist. Und mein Opa war genauso Sozialdemokrat, Hamburger Sozialdemokrat, tief verwurzelt in seinem Herzen, wie mein Vater Kommunist war. Und also das kann man sich vielleicht heute nicht vorstellen, aber es hat viel mit viel Idealismus zu tun gehabt. Und wie die alten sozialdemokratischen Genossen, wie man die vor die Wahl stellen kann, ob sie entweder Sozialdemokrat sind in der Partei oder sich mit ihren Lagergemeinschaften, mit denen sie gemeinsam in den Konzentrationslagern überlebt haben, sich dazwischen zu entscheiden, ob man also eher Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ist oder eher SPD, finde ich, also mal weg, dass ich es politisch falsch finde. Ich finde es menschlich ein Unding. Und das hat ganz stark in Heideruh stattgefunden, weil am Anfang waren alle da. Also wir haben sogar nachweislich zwei Zeugen Jehova, die sich ja eigentlich politisch nicht engagieren.
Stimmt.
Haben aber am Aufbau von Heideruh teilgenommen, weil ihnen klar war, nie wieder. Die sind sozusagen aus Ravensbrück mitgekommen und dieses nie wieder. Das darf nicht passieren. Haben sie mit unterstützt. Und da war es egal, ob das ein Kommunist, ein Anarchist, Sozialistin oder so war. So war Heideruh zwischen 45 und 52.
Ja,
so.
Genau.
Und dann wurde die VVN Hamburg verboten. Also die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wurde in Hamburg verboten. Und zwar nicht, weil da Sozialisten und so, sondern weil da Kommunisten drin waren. Weil da welche drin waren, die eben halt mit der DDR, zu der DDR ein anderes Verhältnis hatten. Und deswegen sage ich, es ist Antikommunismus. Auch wenn es traf denn ja alle. Es traf ja alle, die politisch sich engagiert haben. Aber eben halt, es ging darum, die KPD in keinster Weise, die war im Bundestag drin, 49. Also die wurde gewählt. Und es gab eine große Sehnsucht, das erzählen mir alle Alten und mein Vater, ich bin eine sehr junge Tochter sozusagen. Alle Alten erzählen, die also Verfolgten, sie hatten alle die Sehnsucht nach einem demokratischen und eher sozialistischen Deutschland, wo Krieg nie wieder möglich ist. Das war ihre Sehnsucht. Und diese Sehnsucht, die wirklich weit verbreitet war und nicht nur unter den politisch Verfolgten, diese Sehnsucht musste geknackt werden. Und das war die Schere zu den Kommunisten und Kommunistinnen.
Wie hat sich dieses Verbot auf Heideruh ausgewirkt?
Also alle Organisationen wurden verboten. FDJ, VVN, KPD, Tauchstation. Absolute Tauchstation. Es ging allen darum, Heideruh zu retten. Dass das nicht auch verboten wird, dass das gar nicht so groß entdeckt wird. Und Tauchstation. Einfach Tauchstation. Da gab es so skurrile Sachen wie, sonntags morgens wurde ein Stammtisch eingerichtet für die Nachbarn und Nachbarinnen und die, die uns beliefert haben. Mhm. Und dort wurde immer derjenige rausgesucht, der diesen Stammtisch gerade macht, also ne, morgens den kleinen Umtrunk der Männer, während die Frauen das Mittagessen zu Hause gekocht haben, der es politisch gerade am meisten vertragen konnte, auch antikommunistische, antisozialistische Gespräche zu führen. Hm. Weil sie eben halt so eine Ausstrahlung haben wollten, das ist hier einfach nur so ein Erholungsort. Hier kann man auch vielleicht wohnen, aber das ist hier einfach nur so ein Erholungsort.
Nichts Politisches.
Nichts Politisches. Und es hat funktioniert.
Beat Rampenau von der Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Vielen Dank für das Gespräch. Das Dritte Reich hat die Begegnungsstätte Heideruh also einigermaßen gut überstanden. Aber dann kam gleich die nächste große Krise. Und die hatte mit Geld zu tun. Wie hoch die sechsstellige Forderung des Finanzamts war, hört ihr in der nächsten Folge unseres Hamburg Aktuell Stadtnachrichten-Podcasts. In der Themenwoche zu Heideruh. Klickt euch einfach online rein, denn da gibt es noch viel mehr unglaubliche Geschichten aus unserer Stadt. Über 500 Folgen sind schon im Netz. Das Suchwort für diese Hamburg-Geschichten ist einfach Stadtnachrichten-Podcast. Wir freuen uns natürlich über jede Empfehlung von euch. Ihr könnt uns auch gern abonnieren und wenn ihr Lob und Kritik habt, immer her damit. Unsere E-Mail-Adresse ist stadtnachrichten@hamburg-2.de und schreibt die 2 in Hamburg-2 einfach aus. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.